Ich muss eine kleine Geschichte erzählen, die unmittelbar ins Zentrum des Themas unseres Abends führt, der Verlust des kritischen Denkens und warum wir es wieder brauchen. Meine ältere Schwester, die in Heidelberg Jura studierte, hatte Freunde, ein Studentenpärchen, gab es damals schon, die zur damaligen Philixter-Gruppe in Heidelberg gehörten. Sie hießen Kramer und sie erzählten mir 1958 von den Motiven für die Gründung des evangelischen Studienwerkes. Man ist zusammengekommen und hat festgestellt, dass das Bürgertum, das gebildete Bürgertum, das gut ausgebildete Bürgertum in Weimar versagt hat. Und man hat festgestellt, dass es auch deshalb geschehen, weil die Familien der evangelischen Pfarrer und Lehrer und Geschäftsleute wenig Ahnung von der Wirklichkeit jener Menschen haben, die hart arbeitet. Und deshalb dann auch das Werksemester. Und noch einiges mehr, auch dass sie anfällig waren oder auf jeden Fall nicht immun gegen nationalistisches Denken und gegen die Propaganda, die dann die Nazis schon damals ja sehr früh begonnen haben und die sehr wirksam war. Und sie haben auch nicht die Manipulationstechniken durchschaut, die damals üblich waren. Ihre bürgerliche Mentalität überlagerte die Pflicht zur kritischen Begleitung des Geschehens. Die an der Ruhr Versammelten haben dann eben beschlossen, dass sie ein Werksemester einführen und dass es Gruppen gibt an den Universitäten wie diese hier. Ich fand das unheimlich wichtig. Für mich war das evangelische Studienwerk eine wichtige Sozialisationsmöglichkeit, weg vom Dorf in der Kurpfalz und in eine ganz andere Welt und vor allem in eine kritische Welt. Und dann gab es Seminare und Freizeiten, die gehörten zum Programm. Und ich habe mal ein bisschen gekramt in meinen Unterlagen. 1966 habe ich da ein Referat gehalten über die Vorurteile, über die von Vorurteilen beladene Sprache in der wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Debatte. Wer mich kennt, weiß, dass das sich dann durchgezogen hat von damals bis zu den Nachdenkzeiten. Mit dabei war mein Freund Hans Bosse, wo ist er denn? Und der hat auch ein Referat gehalten und außerdem Heinz Kimmerle. Die Philixter werden ihn vielleicht kennen. Man müsste Philixt heute neu erfinden. Man müsste die Einübung in kritisches Denken nicht nur für die Jungen, nicht nur für die Studenten, sondern auch für die Alten und für die mittleren Alters einüben. Denn das ist meine Feststellung, darüber rede ich heute Abend. Mein Eindruck ist, dass viele sehr begabte Leute verlernt haben, kritisch zu fragen, zu hinterfragen. Nicht alle, aber eben zu viele. Es gibt rühmliche Ausnahmen und wir kriegen bei den Nachdenkzeiten sehr oft Mails von Leuten, wo man nur sagen kann, Donnerwetter, das ist wirklich wunderbar. Aber die überwiegende Mehrheit ist angepasst und bereit, sich manipulieren zu lassen. Und darüber rede ich jetzt. Sie leisten keinen Widerstand gegen Propaganda, klären nicht auf und sind oft Opfer der geläufigen Kampagnen der Meinungsmache. Und sie sind da selig vereint mit der Mehrheit des Volkes. Und sie glauben nahezu jede Parole, wenn sie nur massiv und aus verschiedenen Ecken und übertrieben und mit allen Methoden der Manipulation auf sie einstürmen. Sie haben wenig Ahnung von der sozialen Lage der abhängig Arbeitenden, insbesondere keine Ahnung vom Prekariat, obwohl ihre Kinder und Enkel häufig vor den Toren der prekären Situation stehen. Der Feindbildaufbau mit Russland als dem neuen Feind stößt nicht einmal in diesen Kreisen auf nachhaltigen Widerstand. Sie sind keine verlässlichen Partner friedlichen Zusammenlebens in Europa und haben offensichtlich keine Probleme damit, Militär weltweit und europaweit einzusetzen. Sie haben die Agenda 2010 mitgemacht und waren nicht die verlässliche Gruppe zum Schutz des europäischen Sozialstaats vor seiner Zerstörung, jedenfalls vor der Erosion. Diese hart klingenden Beobachtungen möchte ich im Folgenden unterfüttern, belegen. Und ich bitte Sie einfach nur für sich und anhand der Kenntnis Ihres Umfeldes zu prüfen, ob der geschilderte Eindruck der Wirklichkeit entspricht. Ich beginne mit Krieg und Frieden. Am 10. Oktober 1981 demonstrierten auf der Bonner Hofgartenwiese schätzungsweise 300.000 Menschen gegen die atomare Rüstung, gegen die Nachrüstung. Mit dabei waren Heinrich Böll zum Beispiel und Erhard Eppler und Petra Kelly. Heute demonstrieren maximal 1500 Leute in Berlin oder in Ramstein gegen militärische Einsätze. Ist die Nachrüstung damals gefährlicher gewesen als der Drohnenkrieg, der von deutschem Boden aus gesteuert wird? Ist die damalige atomare Rüstung schlimmer gewesen als die Modernisierung der Atomwaffen in Büchel, dem US-Stützpunkt auf deutschem Boden, und schlimmer als der Aufmarsch mit vielen gepanzerten Fahrzeugen in Osteuropa an der Grenze zu Russland und schlimmer als die Ausdehnung der NATO bis an die Grenze Russlands? Von deutschem Boden geht Krieg aus. Die Bundeswehr ist beteiligt in Afghanistan, in Syrien und in Afrika. Wo sind die Demonstrationen gegen diese Beteiligung? In der DDR verbreiteten sympathische Menschen damals die Parole, also vor der Wende, Schwerter zu Pflugscharen. Heute propagiert Verteidigungsministerin von der Leyen ganz selbstverständlich, dass wir Deutschen uns der Aufforderung der NATO und der USA anschließen und die Rüstungsausgaben auf 2% des Bruttoinlandsproduktes erhöhen. Wo ist der Protest des kritischen Bürgertums? In den 60er Jahren haben die evangelische Kirche mit ihrer Ostdenkschrift und die Studenten mit ihren Demonstrationen gegen den Vietnamkrieg die Militarisierung der Politik ans Licht geholt und bekämpft. Übermorgen wird der US-amerikanische Präsident, der Altpräsident, der weltweit Kriege der USA gegen andere Völker befehligte und über die Drohneneinsätze, die vom pfälzischen Ramstein aus mitdirigiert werden, entschieden. Er kommt auf den Evangelischen Kirchentag in Berlin. Ein bisschen wird man dagegen demonstrieren, aber fällig wäre eine Demonstration von 500.000 Leuten gegen Obama und dessen Politik. Und das wird es vermutlich nicht geben. Und da sehen Sie schon den Unterschied. Heinrich Böll hat in Bonn auf der Hofgartenwiese gesprochen. Heute wird sein Name für eine Stiftung benutzt, die den Konflikt in der Ukraine und den neuen Konflikt zwischen West und Ost angeheizt hat und anheizt. Erhard Eppler hat 1981 in Bonn gesprochen. Wo war seine Stimme gegen die völkerrechtswidrige Intervention der NATO, einschließlich Deutschlands im Krieg gegen den Rest Jugoslawien, im sogenannten Kosovo-Krieg? Der Einsatz der Bundeswehr im Kosovo-Krieg war der Übungsfall und Einstieg in die Mitwirkung Deutschlands an militärischen Interventionen all überall auf der Welt. Erhard Eppler war damit wahrscheinlich für viele eine wichtige Berufungsinstanz, dabei auch ein Auge zuzudrücken und das zu akzeptieren. 1990, am Ende des Konfliktes zwischen Ost und West, zwischen der NATO und dem Warschauer Pakt, hat man uns versprochen, jetzt würde der Versuch gemacht, gemeinsam eine Sicherheitsarchitektur in Europa aufzubauen. Man sprach von gemeinsamer Sicherheit und von Abrüstung, von einem Ende der Blöcke und einer Auflösung der Militärbündnisse. So steht es sogar im Berliner Grundsatzprogramm der SPD von 1989. Aber das ist alles vergessen und das kritische Bürgertum schweigt. Und das tut zum Beispiel der SPD, die das damals beschlossen hat, überhaupt nicht gut. Es wäre richtig, dass man diesen Leuten auf den Füßen steht, wenn sie militärisch intervenieren wollen, was sie tun. Die Formel vom Wandel durch Annäherung, das war die Formel von Brandt und Bahr und den anderen, die damals die Entspannungspolitik begonnen haben, ist auf den Kopf gestellt worden. Es wird angeheizt, es wird nicht angenähert. Es wird an der Konfrontation gebastelt. Alles, was man an sinnvollen Regeln während und in der Vorbereitung der Ostpolitik gelernt hat und eingeführt hat, ist vergessen. Damals war eines der Worte vertrauensbildende Maßnahme. Das ist kein schönes Wort, gebe ich zu, aber es war ein wichtiges Wort und es war klar, dass bei allem, was man tut, man darauf zu achten hat, dass man Vertrauen nicht beschädigt, sondern aufbaut. Das ist ganz anders. Ich fühle mich erinnert bei diesen Sachen an meine Studentenzeit in Berlin und an vorher auch an die Debatten, die wir hier in Heidelberg und im Umkreis geführt haben über die damalige Wiederbewaffnung. Damals gab es heftige Auseinandersetzungen mit Leuten von der Jungen Union und Leuten vom RCDS. und mit allen kalten Kriegern. Es waren wirklich heftige Auseinandersetzungen, die wir führten. Und wir hatten eigentlich gedacht, das sei mit der Entspannungspolitik überwunden. Und jetzt erleben wir, dass das alles wiederkommt und dass es dann nicht nur jene Gruppen erfasst, sondern dass ganz viele Leute dabei sind, die man früher bei der Friedensbewegung gesehen hat. Dann trifft man so jemanden wie Milli Wimmer, einen ehemaligen CDU-Abgeordneten und parlamentarischen Staatssekretär. Und dann ist man wirklich glücklich darüber, dass man jemanden gefunden hat, der nicht dieses selbe Feld betreten hat, das Freunde anderer Art betreten haben und die da mitmachen. Die kalten Krieger sitzen heute nicht nur beim Springer Verlag oder in einzelnen rechtskonservativen Sendungen des ZDF. Sie sitzen überall, auch bei der Süddeutschen Zeitung und der Zeit und beim Spiegel. Ich zeige Ihnen jetzt ein paar Folien, ein paar Titel aus dem Spiegel zunächst einmal und hoffe, das klappt. Hier zur Vorbereitung des Geschehens auf dem Maidan im Dezember 2013 war das der Halbstarke, wie Putin die Demokratie und den Westen attackiert. Ganz klar, der ist der Schuldige, der ist der Attackierende. Und hier eine weitere vertrauensbildende Maßnahme in Gänsefüßchen des sogenannten Nachrichtenmagazins der Spiegel vom Juli 2014. Der gefährliche Nachbar Wladimir Putin und die Übermacht des Westens, und die Ohnmacht des Westens. Die Übermacht wäre richtig gewesen. Das war vom 28.07.2014. Und hier werden die Opfer des abgeschossenen Flugzeugs MH17 der malaiischen Airline ohne Zögern dem russischen Präsidenten persönlich zugeordnet. Das stammt auch vom Juli 2014. Die hochgeschätzte Zeit beteiligt sich an der Kampagne. Russlands Ministerpräsident wettert gegen den Westen, sein Außenminister tut es ihm nach. So hat der Frieden in Syrien keine Chance. Das war vom 13.02. über die Rede Medvedevs bei der Sicherheitskonferenz von München. Und wir haben das damals für den Nachdenkseiten auch dargestellt. Die Interpretation dieser Rede war eine glatte Fälschung. Es war überhaupt nicht so gesagt, es war kein Anheizen, es war nochmal der Versuch, sich zu verständigen. Und an diesem Beispiel konnte man sehr schön sehen, wie bei uns eine gleichgerichtete Berichterstattung und Kommentierung stattfindet. Manchmal habe ich das schon Gleichschaltung genannt und dann bin ich bös kritisiert worden. Aber es tut mir schrecklich leid, das ist ein solcher Fall von einer Gleichrichtung, die nicht unabgesprochen stattfindet und wo man ganz klar von Selbstgleichschaltung oder dergleichen mehr reden kann. Das ist die heutige Lage. Der Geist entspricht dem alten Plakat der CDU und CSU und NPD von den 50er Jahren. So hart war das früher. Heute ist es nicht viel besser. Das folgende Foto zeigt den deutschen Außenminister und Innenminister während der Rede des russischen Präsidenten Putin im Deutschen Bundestag am 25. September 2001. Putin warb damals händeringend um eine gemeinsame Sicherheitspolitik, um die Erhaltung des Besprochenen und Versprochenen. Aber damals waren die Würfel und die Bomben auf Jugoslawien schon gefallen und insbesondere der deutsche Außenminister war auf dem Weg in die enge Freundschaft mit der US-amerikanischen Außenministerin Albright und deren militärischer Interventionspolitik. Deshalb die betretenen Gesichter der rot-grünen Verantwortlichen. Anders kann man das nicht erklären. Vermutlich ist der hier sichtbare Schwenk der Meinungsführer des kritischen Bürgertums. Als solche muss man Schily und Joschka Fischer betrachten. Mitverantwortlich für die Abkehr von der Friedensbewegung im weitesten Sinne. Warum leistete das deutsche kritische Bürgertum keinen Widerstand gegen diese Abkehr von einer wirklich erfolgreichen Ostpolitik? Warum haben sie jede Kurve mitgemacht? Gab und gibt es keine eigene Substanz, kein Rückgrat, kein Kopf, kein Herz gegen die Ausflucht in die militärische Intervention und Konfrontation? Ich mute Ihnen einiges zu, fürchte ich, aber ich kann das nicht ändern. Springen wir in die Innenpolitik. Zur Agenda 2010 oder anders ausgedrückt zur sogenannten Reformpolitik der Regierung Schröder. Als Schröder die Summe dieser seiner Politik zog, einige Jahre später, 2010, vorgetragen beim Wirtschaftsgipfel in Davos, in den passenden Kreisen, da sagte er 2010, wir haben einen der besten Niedriglohnsektoren aufgebaut, den es in Europa gibt. Wo war der Protest des kritischen Bürgertums in Deutschland? Hier erkennt man die gleiche Schwäche wie die Gründer des evangelischen Studienwerks, das 1948 für die Weimarer Republik festgestellt hatten. Keine Ahnung von der sozialen Lage jener Menschen, die im Niedriglohnsektor zurechtkommen müssen. Keine Ahnung und keine Solidarität. Zum nächsten Thema. Demografie und Altersvorsorge. Die Debatte um den angeblich dramatischen demografischen Wandel und für die Altersvorsorge daraus folgende Konsequenzen ist das eindrucksvollste Beispiel für das Versagen des kritischen Bürgertums. Die Ausgangslage war sonnenklar und durchaus zu durchschauen, wenn man wollte. Aber viele, die meisten, wollten offensichtlich nicht sehen, dass am Anfang die Überlegung der Banken und der Versicherungswirtschaft stand, ein neues Geschäftsfeld aufzutun, zu erschließen. Ich zitiere zum Beleg einen Text von 1997. Er ist also 20 Jahre alt. Die privaten Lebensversicherungsgesellschaften nehmen heute, also damals 1997, knapp 90 Milliarden D-Mark an Prämien ein. Sie wittern jetzt das Geschäft des Jahrhunderts. Schließlich hat die gesetzliche Rentenversicherung einen Leistungsumfang von ca. 300 Milliarden D-Mark. Nur ein Zehntel dieses Kuchens herauszuschneiden, brächte den privaten Lebensversicherungen einen Zuwachs ihrer Prämien von 33%, also einen außerordentlich großen Geschäftszuwachs. Dieses Zitat stammt aus einem beim Aufbau Verlag erschienenen Taschenbuch mit dem Titel Mut zur Wende, Autor war ich. Und Sie können sich vorstellen, wie bedrückend es ist, wenn man seit 20 Jahren darauf hinweist, wie verlogen die Demografiedebatte ist und wie mutwillig eine der besten gesellschaftlichen Einrichtungen unseres Landes, die gesetzliche Rente, der Erosion preisgegeben worden ist. Nicht allein mutwillig, auch getrieben von politischer Korruption der involvierten Professoren, Medien und Politiker. Die kennen die Namen. Das gebildete Bürgertum hat in der Debatte um demografischen Wandel und Altersvorsorge versagt. Sie haben alles geglaubt, dass es dramatisch sei, wenn ein Arbeitsfähiger für immer mehr Alte arbeiten müssen. Sie haben nicht nachgefragt, ob die Produktivitätsentwicklung unserer Volkswirtschaft nicht etwa ausreicht, um die Mehrbelastung aufzufangen. Mein Freund und Kollege als Assistent in München war dann Professor für Sozialpolitik in Frankfurt und hat damals 2002 oder 2003 ausgerechnet, dass ein Produktivitätszuwachs um 1 oder 1,2 Prozent ausreichen würde, um alle Gruppen, die Alten, die Jungen und so weiter und die Arbeitenden auch in Zukunft besser zu stellen. Das konnte man wissen. Aber die gebildeten Bürger haben geglaubt, dass mit Privatvorsorge das angebliche demografische Problem gelöst werden könnte. Wie soll das denn gehen? Werden mehr Kinder geboren, wenn die Altersvorsorge zusätzlich zur geschmälerten gesetzlichen Rente auf subventionierte Privatvorsorge abgestützt wird? Das ist doch wohl der Gedanke, der dabei eine Rolle spielen sollte. Und sie haben dann gegen alle sonst verbreitete Vernunft Subventionen für die Riester-Rente und die Rürup-Rente und die private betriebliche Altersvorsorge bereitgestellt. Das sind durchgehend Flops geworden. Riester-Rente ein Flop, Rürup-Rente teuer, betriebliche Altersvorsorge voller Korruption. Diese Politik wurde in einer großen Propagandaschlacht und dem dazugehörigen Täuschungsmanöver von Politik und Medien, von Wissenschaft und Finanzwirtschaft den Menschen eingetrichtert, ohne nennenswerten Widerstand des Bürgertums. Das ist ein trauriger Befund von versagender demokratischer Willensbildung und Kontrolle. Im Schnelldurchgang folgen ein paar Dokumente zur Medienarbeit zur Bewältigung des demografischen Wandels. Das ist ironisch gemeint. Schauen Sie hier, das gab's in der Bild-Zeitung. Nach meiner Erinnerung im Januar 2006, also schon 11 Jahre her. Und hier wird die junge Generation gegen die Alten aufgehetzt. Und hier auch. Nebenbei, das ist die Bestellung des Feldes für Pegida und AfD gewesen. Und alles im Zentralorgan der angeblich demokratischen Medien unseres Landes. Die Bild-Zeitung gehört ja heute voll zum etablierten Medienbetrieb. Keiner sieht die Bild-Zeitung so, wie das noch vor 50, 40 Jahren war, als es für einen engagierten Sozialdemokraten in der Führungsposition selbstverständlich war, dass es diesem Medium kein Interview gab. Ist alles vorbei. Sind voll anerkannt, obwohl sie diese Kampagne gemacht haben. Das war eben in der Bild-Zeitung, wie sie bleibt und lebt. Und ja, das gab es für die gebildeten Stände, für die Spiegelleser. Das ist eine hemmungslose Dramatisierung. Und natürlich auch wieder das Motiv, dass der arme, junge, Heranwachsende die Alten stemmen muss, die da oben auf der Handel sitzen. Die Macher wussten, dass der Spiegel das mit seinen Leserinnen und Lesern anstellen kann. Und hier der einsame Ernährer ganzer Rentnergenerationen. Der Spiegel ist sich für nichts zu blöde und zu schade. Raum ohne Volk, hieß es am 23. Oktober des Jahres 2000. Damals lebten mehr Menschen auf dem deutschen Staatsgebiet als 1939, als die Nazis propagierten, wir seien ein Volk ohne Raum. Das muss man einfach wissen, um zu sehen, wie infam das Ganze ist. Damals wurde der Krieg gegen Russland damit begründet. Im Einleitungstext heißt es hier, ohne Zuzug droht ein Kollaps der Volkswirtschaft, denn die einheimische Bevölkerung schrumpft in diesem Jahrhundert dramatisch. Hat sie die ganze Zeit getan, auch seit dem 19. Jahrhundert, ständig geschrumpft. 2 Kriege überwunden, alles ausgehalten. Kann man eigentlich wissen. Eigentlich hätten nach diesen Leistungen über den letzten Deutschen und den Raum ohne Volk alle denkenden Menschen ihr Abo beim Spiegel kündigen müssen. Wir haben das leider nicht vernommen, würden aber immer noch dafür werben, das Abo von Zeit und Spiegel, von Taz und Frankfurter Rundschau gegen eine Förderung der Nachdenkseiten einzutauschen. Bei weitem nicht nur der Spiegel, auch die Zeit, nahezu alle Regionalzeitungen und Illustrierten und das erste und das zweite deutsche Fernsehen haben in Sachen demografischer Wandel getäuscht und betrogen. Da ist eine Woche der Dokumentation zu diesem Thema nach dem anderen gelaufen in der damaligen Zeit. Es waren alle involviert und die glauben heute immer noch, sie seien seriöse Medien. Man kann das alles nachweisen. Ich könnte Ihnen da diese Latte könnte ich verlängern um weitere 50 Folien, die zeigen, wie die Kampagne aussah. Also bei weitem nicht nur der Spiegel, sondern auch die Zeit und die anderen. Die gebildeten Stände sind genauso manipulierbar wie die weniger gut ausgebildeten. Das ist das bittere Fazit. Und da gibt es nichts daran zu deuteln. Das ist deprimierend. Einer, der am Anfang bei der Dramatisierung mitmachte, war Frank Schirmacher, damals Feuilletonchef und Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. In seinem Bestseller Methusalem-Komplott hat er übertrieben. Wer hat es gelesen hier? Sicher einige, ja? Ich hatte das Glück, auf meiner einzigen Kur bisher hatte eine Kollegin Kurmachende dieses Buch gerade da und dann ich war gerade bei der Endredaktion der Reformlüge und dann habe ich einiges davon rausgeschrieben und habe ihn heftig kritisiert. Seine Größe bestand daraus, dass auf dieser Kritik dann eine sehr gute Zusammenarbeit und Gedankenaustausch aufbaute. Und er hat seine dramatisierende Sicht der Dinge auch revidiert. Es ist immer so, dass man nicht alles weiß von Anfang an. Das ist mir völlig klar. Bei Schirmacher habe ich erlebt, dass er die Größe hatte, dies einzusehen und etwas zu ändern. Ich muss sicher auch in vielen Dingen, müsste ich einsehen, dass ich nicht richtig liege und müsste das revidieren. Das sind Glücksfälle, wenn das so passiert. Hauptsache wäre es, dass die Menschen wieder zurückfinden zur Vernunft. Und nur dafür werbe ich, auch wenn ich jetzt hart kritisiert habe und es noch ein bisschen tun will. Es gäbe eine Fülle anderer Beispiele für den Niedergang des kritischen Verstandes und das Versagen. Mit groben Strichen will ich noch ein paar wenige Beispiele nennen. Uns geht es gut. Die Südländer sind selbst schuld, wenn es bei ihnen nicht so ist. Was in der Eurozone falsch gelaufen ist und falsch läuft, ist schwer zu durchschauen, das gebe ich zu. Der Durchblick verlangt ein bisschen ökonomische Schulung, aber eigentlich noch mehr einfach nur kritischen Verstand. Ich will das versuchen und fragen. Wenn wir Deutschen nun schon seit Jahren Exportüberschüsse haben und akkumulieren, dann müssen nach einfacher Saldenmechanik andere Völker Importüberschüsse haben. Also, oder anders noch andere Größe bezogen, die exakter ist, wenn wir Leistungsbilanzüberschüsse haben, müssen die Leistungsbilanzdefizite haben. Und wenn man das nicht will, weil es auf Dauer dazu führt, dass einzelne Länder sich bei anderen Ländern immer mehr verschulden, dann muss man dafür sorgen, dass die Volkswirtschaften sich einigermaßen im Geleitzug entwickeln. Oder man muss auf die gemeinsame Währung verzichten. Deshalb muss ein denkender Mensch eigentlich klar sehen, dass sich Herr Schäuble und Frau Merkel der Exportüberschüsse rühmen, geht nicht. Wenn sie das trotzdem tun, müssen sie als Feinde Europas betrachtet werden. Das ist über. Denn jetzt geht diese Krise, Griechenland geht schon 7 Jahre lang. Und die kommen nicht raus, weil wir mit unserer Austeritätsforderung ihnen die Möglichkeit nehmen, was zu produzieren. Ein bisschen mehr als Tourismus und Tourismus gut zu produzieren. Nur wenn wir das schaffen, wenn sie real wirtschaften können, was erwirtschaften können, können sie auch Schulden zurückbezahlen, sonst können sie das gar nicht. Wenn man aber auf Exportüberschüsse pocht und sich dessen rühmt, dann nagt man an deren Möglichkeit, sich zu erholen. Kann man ganz klar sehen. Und Sie sehen hier, wie Manipulation läuft. Es werden immer nur Teile erzählt. Also es wird erzählt, wir haben Exportüberschüsse. Und dann applaudieren die deutschen Medien und die Leute applaudieren mit und finden, dass das toll ist. Und sie denken nicht daran, was das für diese anderen Länder, für Spanien, für Griechenland, für Italien, für Portugal und für Kroatien, wo ich öfter bin, bedeutet. Ein Verlust der industriellen Arbeitsplätze und so weiter. Und das geht nur, ist nur zu heilen, wenn man dafür sorgt, dass bei uns die Lohnkosten steigen, sodass die Lohnstückkosten sich einigermaßen wieder annähern. Und wenn die auch Luft bekommen, selbst zu produzieren. Es wird uns natürlich nicht erzählt, dass Exportüberschüsse bedeuten, dass wir Arbeitslosigkeit exportieren. Das ist nämlich de facto der Fall. Und der grandiose Arbeitsmarkt, die grandiose Arbeitsmarktbilanz unserer Regierung baut auf dem Elend anderer Völker auf. Das hätte schon den Aufschrei der denkenden Mitmenschen auslösen müssen. Und noch mehr gilt das, wenn offen darüber schwadroniert wird, habe ich meinen Augen nicht getraut, wenn darüber schwadroniert wird, dass wir Deutschen ja die arbeitslosen Jugendlichen aus Spanien oder Italien oder Griechenland hierher holen könnten. Das ist offen proklamierte Ausbeutung anderer Völker, die ihre Jugendlichen ausgebildet haben. Da stehe ich sprachlos davor. Und ich weiß, wovon ich rede, weil ich es im Falle Kroatiens erlebe, wo Freunde aus dem Dorf, wo ich oft bin, sich letztlich gemeldet haben, sie seien jetzt Gastarbeiter in Deutschland. Das kann keine gute Entwicklung für Europa sein. Und deshalb sage ich allen Ernstes, wer diese Politik weiter betreibt, der sollte seine Sprüche über Europa bitte aufgeben. Er ist nicht für den Zusammenhalt für Europas, sondern dagegen. Ein weiterer Punkt. Letztens hat eine Kölner Freundin, eine alte Sozialdemokratin, erzählt, dass in ihren Kreisen schon herum erzählt wird, Angela Merkel sei ja gut, aber sie sei in der falschen Partei. Und dass diese Einschätzung und Wertschätzung vor allem ihrer Flüchtlingspolitik zu verdanken sei. Ja, so einfach ist der Umgang mit Deutschlands gebildetem Bürgertum. Man macht sich über die Griechen her, lässt sie durch die Bild-Zeitung übelst beleidigen. Und wenn dann der Ruf unseres Landes und der Kanzlerin selbst ruiniert ist, dann macht man die Arme auf und ist offen für alle Flüchtlinge. Jedenfalls tut man so. Das war der Vorgang. Der Ruf von Frau Merkel und der Ruf unseres Landes war ziemlich ruiniert. Und dann haben wir ihn wieder aufgebaut mit dieser großartigen menschlichen Geste, alle Flüchtlinge aufzunehmen. Und dann kann man ganz fest darauf vertrauen, dass das deutsche Bildungsbürgertum eins und eins und nochmal eins nicht zusammenzählt. Wir denken nicht in Zusammenhängen. Wir sehen nicht, dass der Westen mit seiner Agrarpolitik ein ganzes Stück Mitverantwortung für die schlechte wirtschaftliche Lage in afrikanischen Ländern und die Fluchtbewegung hat und auch für die Toten im Mittelmeer. Wir sehen nicht, dass die Kriege des Westens von Libyen bis nach Afghanistan Millionen von Menschen entwurzelt und vertrieben haben und diese armen Menschen jetzt vor unserer Tür stehen. Und wir sehen nicht, dass unsere eigene Regierung an dieser Militärpolitik beteiligt ist. Wir sehen nicht einmal, dass die offenen Arme von Frau Merkel von einem Deal mit dem türkischen Präsidenten gestützt waren und sind. Viele Mitmenschen denken nicht in Zusammenhängen. Wir sind emotional berührt und wehe, es macht jemand wie Sarah Wagenknecht darauf aufmerksam, dass die emotionale Betroffenheit nicht reicht. Dann stecken wir sie in die Querfrontkiste und stellen sie damit unter den Verdacht der rechtsradikalen Abweichung. So läuft das bei uns. Es wären noch eine Reihe anderer Themata anzufügen, bei deren politischer Behandlung und Meinungsbildung sichtbar wird, wie wenig kritisch auch Menschen mit einer guten Ausbildung und hohem Wissensstand mit Fragen unserer Zeit umgehen. Zum Beispiel die Bewunderung für Macron oder das Desinteresse und keinerlei kritischer Betrachtung der Einkommensverteilung und Vermögensverteilung in Deutschland. Da sind einige aufgewacht, als sie dann das Buch von Piketty gesehen haben oder darüber gelesen haben. Aber da ist ja ein langer Vorlauf der schlechten Einkommens- und Vermögensverteilung. Oder die Ignoranz gegenüber den massiven Nachteilen der Privatisierung wichtiger öffentlicher Einrichtungen. Oder das Schlucken solcher wahrlich irren Einrichtungen wie der Schuldengrenze. Das ist absurd, das ist eine absurde Einrichtung. Oder die Bewunderung für PISA, hat man hier im Philixter Kreis ja auch mal behandelt. Oder die mangelnde Distanz zu Bertelsmann. Oder wo blieb eigentlich das wache Auge zu G8 oder G9? Ich denke, es ist ausreichend belegt, dass wir akut und massiv unter dem Verlust von kritischer Begleitung des Zeitgeschehens leiden. Zur Entschuldigung kann man auf die Medien und die Veränderungen in diesem wichtigen Bereich der Meinungsbildung und Entscheidungsfindung hinweisen. Und dieser Hinweis ist berechtigt. Vor dem Versagen des kritischen Bürgertums rangiert das Versagen der Medien. Und das hat wesentlich mit verschiedenen Entwicklungen im Bereich der Medien zu tun. Vier gravierende Veränderungen von wahrscheinlich noch mehr nenne ich. Erstens die Kommerzialisierung der elektronischen Medien mit vielen Konsequenzen. Die öffentlich-rechtlichen Sender haben sich den kommerziellen angepasst, der Kampf um die Einschaltquoten bestimmt Formate und den Grad der Informationen im Kampf mit einer Unterhaltung und Manipulation. Zweitens, die Wirtschaft und die CDU, CSU haben eine rigorose Personalpolitik bei den öffentlich-rechtlichen Sendern durchgesetzt. Wo man hinguckt, sind das Freunde der regierenden Mehrheitspartei. Bei den kommerziellen Sendern herrschen sie sowieso. Die Konsequenz sieht man deutlich beim WDR, beim NDR, beim Hessischen Rundfunk. Und man kann träumen davon, wie das mal beim Süddeutschen Rundfunk mit Hans Bausch war, das war ein liberaler CDU-Mann. Solche Zeiten gab es mal und wir sind weit davon entfernt. Drittens gab es einen Schub an neuer Konzentration der Medien. In Heidelberg war das ja schon früher. Wir haben in Rheinland-Pfalz jetzt in der Pfalz die Rheinpfalz und Basta und die Anzeigenblätter gehören teilweise auch dazu und der Hörfunk gehört teilweise auch dazu. Die Süddeutsche Zeitung gehört zum gleichen Verlag Und Bertelsmann hat ganz viel und Springer hat auch sehr viel. Und es sind gar nicht viele Leute, die sich untereinander absprechen müssen, um eine Linie durchzuhalten, was die großen Linien der Politik betrifft. Und viertens haben wir den Arbeitsmarkt für Journalistinnen und Journalisten. Der ist so miserabel, dass sich nur berufliche Selbstmörder eine kritische Lippe leisten können. Bei wichtigen Medien, die bisher so zur Orientierung für das kritische Bürgertum, die sich bisher zur Orientierung für das kritische Bürgertum eigneten, ist die Ordinate in Richtung Wirtschaft, nach rechts, könnte man sagen, weg vom kritischen Denken verlagert worden. Bei der Frankfurter Rundschau, bei der Taz, bei der Süddeutschen Zeitung, beim Spiegel, bei der Zeit, beim Stern, beim WDR, beim NDR, bei den Formaten Panorama und Report sowieso. Und die Nutzerinnen und Nutzer dieser Medien, auch jene, die ich kritische Bürgerinnen und Bürger nenne, sind aber oft ihren vertrauten Medien treu geblieben. Das entdecke ich bei vielen meiner Freunde. Treue ist ja was Schönes. Aber wenn sich etwas so verschiebt, wie sich diese Medien, zum Beispiel die Frankfurter Rundschau oder die Taz, verschoben haben, dann ist Treue nicht angebracht. Und darauf möchte ich einfach hinweisen, weil es so viele von uns betrifft. Es gibt noch eine andere Entschuldigung dafür, dass das kritische Bürgertum so orientierungslos ist und so unkritisch. Viele Zusammenhänge sind schwer zu verstehen. Oft geht es um ökonomische Zusammenhänge. Hier hatte die bürgerliche Welt noch nie einen Durchblick. Aber das kann doch nicht dafür entschuldigen, sich nicht darum zu kümmern. So schwer ist es doch auch wieder nicht, die ökonomischen Zusammenhänge zu verstehen. Nehmen wir das Beispiel der Exportüberschüsse und das also ein Auseinanderdriften Europas. Weil die Wettbewerbsfähigkeit ökonomisch gesprochen die Lohnstückkosten sich verschieden entwickelt haben. Mit der Konsequenz, dass die einen sich mit Importüberschüssen verschulden und die anderen mit Exportüberschüssen anhäufen und Forderungen aufbauen. Dass die deutsche Politik mit dem Pochen auf den Exportüberschüssen ein Desaster ist, hätte auch ein Nicht-Ökonom bemerken können, finde ich. Und es ist auch viel beschrieben worden und auch verständlich beschrieben worden. Außerdem, nicht alles ist Ökonomie. Um zu verstehen und zu durchschauen, dass der demografische Wandel zum bedrohlichen Hirngespinst aufgeblasen worden ist, muss man ja kein Ökonom sein. Ein bisschen historische Bildung hilft zu erkennen, dass es diesen demografischen Wandel immer schon gab, seit dem 19. Jahrhundert. Sie hilft dabei zu erkennen, dass trotz zweier Weltkriege die Versorgung der Rentner auch von einer geschmälerten Generation der Arbeitsfähigen geschafft wurde. Das muss man wissen, da braucht man wirklich nicht Volkswirt zu sein. Auch um zu begreifen, dass die Ostpolitik mit ihrer Formel Wandel durch Annäherung auf den Kopf gestellt und damit kräftig beschädigt worden ist, braucht man kein ökonomisches Verständnis. Und auch ein bisschen Erinnerungsvermögen und Verstand und ein bisschen Kenntnis der Strategien der deutschen Bundesregierung in den 60er und 70er Jahren und auch ein bisschen Erinnerungsvermögen an das hilfreiche Wirken der evangelischen Kirche in Deutschland bei diesem Thema, zum Beispiel mit der erwähnten Ostdenkschrift von 1965. Das war nämlich ein eindringlicher Aufruf zur Versöhnung zwischen West und Ost und damit eine Hilfe für die gerade begonnene und dann in der Regierung fortgeführte Entspannungspolitik Willy Brandts. Also ich meine schon, dass man ein bisschen mehr durchschauen könnte, was gespielt wird. Und dazu würde ich ermuntern wollen und habe Sie hoffentlich nicht zu heftig kritisiert, dass Sie jeden Mut verloren haben und jede Lust darauf, dann hätte ich falsch geredet. Was tun? Wenn ich für die Hochschulpolitik verantwortlich wäre, würde ich auch heute, und zwar flächendeckend, eine angepasste Version des Konzeptes der Felix der Gründer von 1948 einführen. Aber das bin ich nicht und andere mit dem gleichen Impetus sind es offensichtlich auch nicht. Also backen wir kleinere Brötchen. Wir brauchen eine neue Offensive der Aufklärung. Packen wir die gut situierten und gut ausgebildeten Mitbürgerinnen und Mitbürger bei ihrem Sinn für öffentliche Verantwortung. Und sei es nur der noch vorhandene Rest. Ihr Sein darf nicht das Bewusstsein bestimmen. Das ist eine erste Regel, die man sich immer wieder sagen muss. Ich muss raus vom Denken auf der Basis meiner Existenz und daran denken, dass es andere in ganz anderen Lagen gibt. Fundament der Aufklärung ist zunächst einmal die bewusste Wahrnehmung des Zustands unserer Medien. Zu ihnen muss jeder, der auf seine Eigenständigkeit achtet, Distanz schaffen. Ich habe das vorhin geschildert. Und die Medien, die etablierten Medien merken ja, dass schon ein beachtlicher Teil unseres Volkes misstrauisch geworden ist und nicht mehr alles glaubt, was da kommt. Und deshalb machen sie solche Offensiven wie Faktenfinder. Also die etablierten Medien, die wirklich Fakten vertreten haben von vorn bis hinten, die sind nun die Zensoren darüber, ob vor allem die im Internet auch sich an Fakten halten. Das ist toll. Die Tagesschau hat sowas installiert. Wunderbar. Und wir waren einer der ersten Opfer, die Nachrichtenseiten, dieser neuen Recherchen. Fundament der Aufklärung in der heutigen Zeit ist das Bewusstsein und die Kenntnis dessen, dass wir immer wieder penetrant und intensiv manipuliert und fremdbestimmt werden. Deshalb ist der fundamentale Grundsatz wohl der: glaubt nicht, was ihr hört, lest und seht. Das ist so etwas, was sozusagen wie eine Klammer vor allem Weiteren steht. Glaubt nicht. Oder misstrauisch sein, könnte ich auch sagen. Klingt ein bisschen schlecht, deshalb sage ich das nicht. Oder nehme ich es zurück. Also einfach nicht glauben. Erstmal nicht glauben, was einem erzählt wird. Entwickelt die Fähigkeit, hinter die Kulissen zu schauen. Entwickelt die Fähigkeit, die Methoden zu durchschauen, mittels derer ihr manipuliert werdet. Also permanente Wiederholung. Weglassen von Zusammenhängen. Geschichten nur teilweise erzählen. Das ist beim Syrien-Konflikt ist permanent gemacht worden. Das ist immer so getan worden, als habe der Syrien-Konflikt 2015 begonnen, als die Russen dort auftauchten. Dass das schon viel früher begann, hat man einfach weggelassen. Übertreibung gehört dazu. Also die Methoden muss man sich einfach lernen. Wir bitten da Hilfe dafür. Annette und ich haben extra Interviews gemacht zu den Methoden der Manipulation. Entwickelt die Fähigkeit, befasst euch mit den großen Fällen der Irreführung. Also deshalb mache ich das hier, aber man muss wirklich die Kampagnen vor Augen haben, die gefahren werden, um wichtige gesellschaftliche Entscheidungen zu treffen. Ich möchte es an dieser Stelle nochmal sagen. Es ging nicht um Firlefanz, sondern nehmen Sie das Beispiel Demografie und Altersvorsorge. Da ging es um wichtige gesellschaftspolitische Entscheidungen. Genauso bei der Privatisierung. Es geht um ganz wichtige gesellschaftspolitische Entscheidungen. Und dafür wird manipuliert, damit die Leute bereit sind, sich dem zu fügen. Also befasst euch mit den Kampagnen der Meinungsbeeinflussung. Nicht erst dann, wenn sie ihre Wirkung entfaltet haben, widersprecht schon am Anfang. Redet mit euren Freunden, mit euren Nachbarn, mit euren Kindern, Enkeln und Eltern über die ständige Bedrohung der demokratischen Willensbildung. Macht ihnen bewusst, dass diese nicht nur von den Trumps, der AfD oder von Pegida ausgeht, auch nicht nur von Le Pen und von Macron, auch von Hillary Clinton und von Obama und bei uns von den etabliertesten der etablierten Medien, leider von den öffentlich-rechtlichen Sendern genauso wie von den kommerziellen, leider von der Zeit und dem Spiegel genauso wie von der Bild-Zeitung. Unserem Denken und Analysieren der öffentlichen Vorgänge muss sozusagen als Klammer vorgeschaltet werden. Vorsicht, es könnte Manipulation sein. Sehr wahrscheinlich sogar. Lernt von George Orwell. Diese von Orwell formulierte Erkenntnis gehört als Aufkleber auf Ihren Computer und den Fernseher. Früher hätte man gesagt, in den Küchenschrank. Nutzen Sie kritische Medien des Internets, die Nachrichtenseiten oder andere. Sie sind gegründet worden, um täglich Manipulationen aufzudecken. Das liefern wir frei Haus. Bedienen Sie sich und werden Sie selbst aktiv bei Ihrer Aufklärungsarbeit. Danke vielmals fürs Zuhören. Ich hoffe, ich bin einigermaßen in der Zeit geblieben. Ja. Dankeschön.